Ich möchte Sie und euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst begrüßen. Ich möchte die Menschen begrüßen, die schon immer nach Heckinghausen in den Gottesdienst kommen, die jeden Sonntag hier sind, mitarbeiten. Ich möchte aber auch die begrüßen, die das erste Mal hier sind, die das erste Mal diesen Sonntag hier sind oder die als Gäste hier sind, als Gottesdienstbesucher. Und da haben wir heute einen ganz speziellen Gast, nämlich den Christoph Nötzel, den Leiter der Missionale. Den werde ich nachher nochmal interviewen an anderer Stelle, aber herzlich willkommen auf jeden Fall. Ich bin Eva Borcherding und werde Sie heute durch den Gottesdienst führen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Beginn möchte ich Ihnen, uns, einen Vers mitgeben, der ein bisschen schon auf die Predigt zurückgreift und mir, die sich hier vorne und generell auch öfter ein bisschen verloren fühlt, Mut macht, Mut machen soll. Lukas 19, Vers 10. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Als letzten Teil dieser Begrüßung möchte ich die Sonntagsfrage stellen. Wer hat heute Geburtstag? Haben wir heute ein Geburtstagskind an diesem Sonntag? Oh, das ist sehr schade. Ich singe gern Geburtstagslieder. Ja. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Gottesdienst und wir singen das erste Lied.
Psalm 134 wird gebetet: Wohlan, lobet den Herrn, alle Knechte des Herrn, die ihr steht des Nachts im Hause des Herrn. Hebet eure Hände auf im Heiligtum und lobet den Herrn. Der Herr segne dich aus Zion, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir bitten weiter. Lieber Vater, wir kommen heute zu dir. Wir kommen mit unseren Freuden der vergangenen Woche. Wir sind hier, weil deine Liebe uns zu dir gezogen hat. Wir sind hier, weil dir jeder und jede einzelne von uns so wichtig ist, dass du ihn im Blick hast, besorgt um ihn bist. ihn beschützt und bewahrst. Dafür danken wir dir. Wir kommen aber auch mit unseren Lasten und Versäumnissen der letzten Tage. Wie oft sind wir wieder durch die Zeit geirrt, haben nur uns und unser Leben im Blick gehabt. Du, Herr, siehst jeden von uns, siehst uns mit unseren Lasten und Versäumnissen und unserer Schuld. Vater, wir leiden an unserer Schwäche und unserem Egoismus. Darum bitten wir dich, vergib uns, wo wir Schuld auf uns geladen haben. Vergib uns, dass wir uns immer wieder so weit von dir und deinem Wort entfernen. Guter Gott, du gehst uns nach, fängst uns auf und liebst uns, so wie wir sind. Dafür danken wir dir. Lass uns nun ganz bei dir ankommen. Öffne unsere Herzen und unsere Sinne für das, was du uns heute sagen möchtest. Amen. Des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o Herr.
Die Lesung für den heutigen Gottesdienst steht in der Apostelgeschichte 4. Sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und die Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie, du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat. Das ganze Universum mit allem, was darin ist. Du bist es auch, der durch unseren Vater David, dein Diener, geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagte, was soll das Aufbegehren der Nationen? Was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Machthaber haben sich miteinander verbündet, zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und so ist es tatsächlich gekommen. Hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was deinem Plan geschehen sollte. Hör nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns, als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkündigen. Erweis deine Macht und lass uns durch deinen Namen, deines heiligen Dieners Jesus, Kranke geheilt werden und Wunder, außergewöhnliche Dinge geschehen. Nachdem sie in diese Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Halleluja! Gott, dein Weg ist heilig. Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht bewiesen unter den Völkern. Halleluja! Gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen und dazu, wer kann, aufstehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten, die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Während des nächsten Liedes wollen wir gleich die Kollekte einsammeln. Erstmal möchte ich allerdings herzlichen Dank aussprechen für die Kollekte von letztem Sonntag. Das war nämlich 761,95 €. Das ist, ja, da kann man mal für applaudieren, glaube ich. Das ist eine wahnsinnig hohe Geldsumme und ich bin da sehr dankbar. Ich glaube, wir alle sind da sehr dankbar für. Ich habe jetzt für die Klingelbeutel-Kollekte mir einen Text aufgeschrieben, weil ich das nett vorstellen wollte, dass wir für die Missionale sammeln. Da wir aber einen Experten hier haben, würde ich den gern nach vorne bitten für ein kleines Interview. Wollen Sie sich mit ein, zwei Worten einmal vorstellen?
Ja, gerne mache ich das. Ich freue mich, dass ich heute hier in Heckinghausen zu Gast sein darf. Manche Gesichter kenne ich ja auch und sind mir vertraut. Und vorneweg aber ein ganz herzliches Dankeschön aussprechen, denn ich kann mir Missionale ohne die Gemeinde Heckinghausen gar nicht vorstellen. Wir würden in arge Schwierigkeiten kommen und ich möchte Ihnen ganz herzlich Dank sagen für die Unterstützung, die aus dieser Gemeinde in jedem Jahr Missionale zukommt. Herzlichen Dank. Jetzt habe ich noch gar nichts zu mir gesagt. Mein Name ist Christoph Nötzel. Ich war 21 Jahre lang Gemeindepfarrer in Altenberg-Schildgen, das liegt bei Köln. Und seit 2010 leite ich das Amt für Gemeindeentwicklung und missionarische Dienste hier in Wuppertal und bin damit auch mit Hans-Hermann Pompe in Anfangsjahren mitverantwortlich für Missionale.
Wir haben einige Jugendliche, die als Ordner, als Helfer nach, also zur Missionale fahren und wir haben auch einige aus dieser Gemeinde, die als Besucher hinfahren. Für die, die jetzt noch unentschlossen sind, die nicht genau wissen, was ist Missionale, was wäre ein Grund, ein wichtiger Grund, zur Missionale zu fahren, wenn man nicht genau weiß, was ist das und warum sollte ich da hinfahren?
Also Missionale ist ein Erlebnis, das müssen Sie einfach mal mitgemacht haben. Ich finde, das Besondere ist eine Atmosphäre, die, ja, ich finde, von sehr viel Gottesliebe getragen ist, von Wärme und Herzlichkeit und Lebendigkeit und auf der anderen Seite sehr dichte Orte der Nachdenklichkeit, des gemeinsamen Fragens und dieses Miteinander von Fragen, Suchen, Nachdenken und dem gemeinsamen Feiern der Gemeinschaft untereinander, das macht in besonderer Weise den Charakter von Missionale aus. Und das ermutigt persönlich und das ermutigt zu einer lebendigen Gemeindearbeit.
Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Also ich würde sagen, wenn das kein Grund ist, jetzt gleich in den Klingelbeutel zu spenden, dann weiß ich es auch nicht. Vielen Dank, dass Sie hier sind.
Danke.
Zum einen im Klingelbeutel, zum anderen aber auch die Kollekte im Ausgang. Und die ist bestimmt für 4 verschiedene Einrichtungen, die sich um Familien mit Kindern kümmern. Sei es als Kurklinik oder von durch Landwirtschaft in Missständen geratene Familien. 4 verschiedene Einrichtungen, dafür sammeln wir am Ausgang. Und jetzt erstmal die Klingelbeutel-Kollekte während des nächsten Liedes aus dem Gesangbuch, die Nummer 331.
Gemeindekultur, das ist ja die Reihe, in der wir uns gerade befinden. Und nachdem wir uns am Anfang damit beschäftigt haben, wie wir eigentlich miteinander umgehen, hatten wir dann letzte Woche die göttliche Perspektive. Leitbild Jesus war das Thema dazwischen. Und heute am Ende dieser Reihe wollen wir uns noch einmal fokussieren. Und zwar auf unseren Auftrag als Gemeinde. Das Thema heute: Fokus, Auftrag. Und dazu habe ich einen Text mitgebracht, der steht in Lukas 15. Eine Geschichte, die Jesus erzählt. Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eins davon geht ihm verloren. Lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Da ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: Freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Jesus erzählt dort ein Gleichnis, eine Geschichte, um etwas zu verdeutlichen. Da gibt es auf der einen Seite die Schafe, die Herde, und da geht auch mal ein Schaf verloren. Und auf der anderen Seite gibt es den Besitzer, den Hirten, den guten Hirten. Ja, diesen guten Hirten, der für Jesus Christus steht, für Jesus selbst. Dieser gute Hirte, der jeden Abend, wenn er die Schafe von der Steppe in den Stall zurückführt, genau durchzählt. 1, 2, 3 und so weiter. Und ihm fällt etwas auf. Ihm fällt etwas auf, nämlich als er bei Nummer 99 angekommen ist, merkt er, da kommt kein Schaf mehr. Da fehlt ein Schaf, das 100. ist weg. Und er hat einen Blick dafür. Die Schafe an sich, Schafe sind ja nicht unbedingt die hellsten Tiere, muss man ja ganz nüchtern festhalten, die haben das gar nicht gemerkt. Die haben gar nicht gemerkt, dass sie geschrumpft sind. Sie haben das stillschweigend akzeptiert. Dass etwas fehlt, dass die Herde nicht komplett ist, dass sie nicht vollkommen ist, dass sie eben nicht da ist, dass eines fehlt, das merkt nur der Hirte. Und so geht er schweren Herzens los. Er, dem die Schafe alles bedeuten, der sein Leben lässt für die Schafe, der geht schweren Herzens los, lässt die 99 zurück, weil ihm das eine Schaf so unfassbar wichtig ist. Er macht sich auf in der Nacht. Er schläft nicht, er rastet nicht, er guckt überall, weil er Angst hat um sein Schaf. Weil er weiß, was passiert, wenn das Schaf in der Wüste einem Kojoten begegnet oder einem Wolf. Weil er weiß, was passiert, wenn das Schaf in seiner beschränkten Intelligenz in einem Dornstrupp sich verfängt. Und so macht er sich auf, schweißtreibend, er guckt überall. Kein Gedanken verschwenden, was mit seinen geliebten 99 anderen Schafen ist. Er geht durch die Wüste, nimmt viel auf sich. Und als er es endlich findet, dieses Schaf, gezeichnet davon, dass es alleine war, die Nacht alleine draußen verbracht hat, dann nimmt er es auf seine Schultern und trägt es den weiten Weg in größter Anstrengung zurück. Er trägt es. Und da bringt er es zurück zu seiner Herde, dieses 100. Schaf, dieses verlorene Schaf. Jesus spricht dort in einem Gleichnis, das heißt, er möchte etwas verdeutlichen. Ich habe gerade ja schon gespoilert, Jesus ist der gute Hirte. Jesus ist der Hirte, der unter größter Anstrengung sich aufmacht, um in Kontakt zu kommen mit uns Menschen, dem kein Weg zu weit ist. Und die Schafe? Naja, das sind wir. Manchmal ein bisschen eingeengt in unserer Sicht. Und da gibt es eben in dieser Herde ganz, ganz verschiedene Schafe. Und beginnen möchte ich mit diesem 100. Schaf, diesem verlorenen Schaf. Dieses Schaf, das sich von der Herde losgesagt hat, es läuft durch die Wüste. Und es läuft dort alleine. Aber es gibt mehrere Schafe, die wie dieses Schaf sind. Wir wissen es selber, wir leben in einer Welt, in der es viele Menschen gibt, die sich von der Herde Gottes entfernt haben, die nicht in Kontakt zum Hirten stehen und durch die Wüste ihres Lebens gehen, auf der Suche nach dieser ewig grünen Wiese und gar nicht wissen, dass der Hirte schon längst hinter ihnen her ist. Da gibt es dieses 100. Schaf, dieses verlorene Schaf. Und letztendlich sind wir es doch alle. Und dieses Schaf, es redet sich Märchen ein. Märchen ein über diese immer ewig währende grüne Wiese, wo es sie denn zu finden gibt. Es läuft durch die Wüste und denkt, dass es doch irgendwo sein muss. Wo ist diese ewig grüne Wiese? Das Sinn des Schafseins. Und da ist jedes verlorene Schaf ein bisschen anders bestellt. Da gibt es zum Beispiel das Industrieschaf. So schön in Industriegrau, in Industriewolle gepackt, mit ein bisschen orangener Haut, gelben Haaren schön zurückgekämmt. Und es sagt, das, was die ewig grüne Wiese in meinem Leben ist, das ist Fleiß und harte Arbeit. Das ist Fleiß und Erfolg. Ja, das ist die Erfüllung im Job. Und dabei geht es auf jeden Fall darum, wenn ich einem anderen Schaf auf dem Weg zu meiner ewig grünen Wiese begegne, dass mein Mäh lauter ist als seins. My Mäh first. Es geht darum, dass mein Mäh sich durchsetzt. Es geht ums Gewinn. Das ist das Industrieschaf. Es versucht, alle Erfüllung aus seiner Leistung zu ziehen, alle Erfüllung daraus zu ziehen, dass es doch gut ist, dass es besteht, dass es sich abgrenzt von anderen, dass es sich überlegen fühlt von anderen. Aber nicht jedes 100. Schaf ist so. Da gibt es auch das Romantikschaf, einer ganz sanften Stimme, einem ganz sanften Mäh und mit einer schönen rosa Wolle. Und dieses Schaf, es glaubt nicht wie das Industrieschaf davon, dass die ewig grüne Wiese irgendwo da hinten im Westen zu finden ist, wo der Erfolg ist. Nein, es geht einen anderen Weg, ganz in eine andere Richtung. Aber es glaubt auch, dass es irgendwo am Ende dieser Wüste eine ewig grüne Wiese gibt. Und das ist doch das Verliebtsein. Diese schöne Romantik. Ja, da gehen Gefühle über alles und es träumt davon, dass auf dieser grünen Wiese auch ein anderes Schaf ist, in das es sich verlieben kann und dass sie eine glückliche Beziehung führen, solange die Gefühle da sind. Und wenn die Gefühle nicht mehr da sind, dann muss man halt wieder weggehen. Egal in welcher Verantwortung man zu dem Schaf steht, egal ob man schon eine Familie mit diesem Schaf hat, man geht dann einfach weiter, weil die Gefühle gehen ja über alles. Egal, in welcher Verpflichtung man steht. Das rosa Romantikschaf. Ja, so gibt es einige andere Schafe noch von diesen verlorenen Schafen, von diesen 100. Schafen in dieser Welt. Und die haben ja alle auch was für sich. Fleiß und Arbeit ist total wichtig. Eine Beziehung ohne Gefühle, wer möchte sich das denn ausmalen? Aber es ist nicht das Sinn des Schafseins, es ist nicht die ewig grüne Wiese. Und das malt der Hirte vor Augen. Der Hirte, als er dieses 100. Schaf trifft, sagt er, schau dich doch an, den Weg, den du gegangen bist, mein Schaf. Du bist immer noch nicht an deiner ewig grünen Wiese angekommen. Du hast die Erfüllung, die du suchst, doch gar nicht gefunden. Und guck mal, wie es dich kaputt macht. Guck mal, wie viel Leid du schon über dich und andere gebracht hast, weil du dich mit Leistung durchgesetzt hast. Guck mal, was es mit dir gemacht hat, was es mit anderen gemacht hat, weil du deine Gefühle über alles andere gestellt hast. Der Sinn des Lebens liegt nicht darin, dass du die ewig grüne Wiese findest, sondern ich trage dich dahin. Ich nehme dich auf meine Schultern, ich, der ich so weit gegangen bin, nur um dich zu finden, und du wusstest noch nicht einmal davon. Ich trage dich zurück. Und so nimmt er das Schaf, in dem Wissen, dass es glücklich sein kann und die ewig grüne Wiese nur finden kann, wenn der Hirte es dorthin bringt und es alleine sie wahrscheinlich niemals finden wird, alleine sich wahrscheinlich in den Dornen dieser Welt verwickeln wird oder dem bösen Wolf in die Arme läuft. Ja, so nimmt er das Schaf und er trägt es zurück. Und am nächsten Abend ist er wieder an der Steppe, bringt es zu den anderen Schafen und er freut sich richtig. Er bringt alle Schafe in seinen Stall und er zählt wieder ab. 1, 2, 3 und dann kommt er an die 100 an. Er stellt sie in den Stall und er ruft alle Freunde an und dann wird gefeiert mit Bier, Sekt, Pferdefleisch und Helene Fischer. All dem Programm, was dazugehört. Und das Schaf, nun ist es im Stall. Und wem begegnet das Schaf dort? Naja, anderen Schafen. Schafen, die schon zur Herde gehören. Da gibt es zum Beispiel das Schaf Nummer 1. Das gerechte Schaf. Das fromme Schaf. Das Schaf, das jeden Abend, wenn es in den Stall geht, an erster Stelle ganz brav kommt und ganz brav Mäh macht. In der Hoffnung, dass der Hirte auch wirklich wieder auf dieses Schaf zeigt und sagt Nummer 1. Und vielleicht streichelt der Hirte auch mal sanft über den Kopf. Da gibt es dieses Schaf, das in dieser Aufmerksamkeit des Hirten ist und das eine Beziehung zu dem Hirten hat. Es gehört zur Herde. Es war auch einmal verloren, wie jedes Schaf in dieser Herde. Aber diese Zeit ist schon lange her. Und mittlerweile glaubt es die Märchen nicht mehr. Die Märchen, die die verlorenen Schafe erzählen von der ewig grünen Wiese irgendwo am Ende des Horizonts. Nein, es hat sein Glück gefunden in diesem Hirten. Es ist treu. Es hat eine Beziehung zu dem Hirten und es will den Hirten unterstützen. Deswegen ist es auch jedes Mal das erste Schaf ganz vorne. Und es nimmt seine Freunde mit, dass auch sie an zweiter und dritter Stelle stehen. Weil ich stehe ja an erster Stelle. Doch dieses Schaf, so treu und so fromm und so vorzeigehaft es ist, es hat auch mit etwas zu kämpfen. Denn es merkt, wie der Hirte immer wieder die Herde verlässt. Immer wieder seine geliebten Schafe ja es selber zurücklässt und seinen Fokus gar nicht so sehr auf die Herde hat, auf die schon da sind, sondern auf die fehlen. Und es fragt sich dann immer wieder, wie kann der Hirte das mit sich vereinbaren? Was ist denn, wenn auf einmal der böse Wolf aus der Wüste zu uns kommt? Oder was ist denn, wenn der ein oder andere von uns, wenn ich selber auf einmal doch wieder die Märchen der ewig grünen Wiese, die woanders sein soll, glaube und mich auf den Weg mache? Wer hat denn dann einen Blick auf mich? Und so findet er es schwer erträglich, wenn der Hirte auf den Schultern mit einem neuen Schaf zurückkommt und Freude über dieses Schaf hat. Dabei ist doch das Schaf Nummer 1 das Schaf Nummer 1, über das man sich am meisten freuen sollte. Dafür bin ich doch der eigentlich, an dem der Hirte seine Freude haben sollte. Ich mache doch immer so brav Mäh. So denkt das Schaf Nummer 1. Und immer wieder abends, wenn dann die Schafe im Stall sind und die 100 komplett sind, fragt es sich, wie es wohl morgen wird, wenn sie immer auf die gleiche Steppe gehen, auf diese grüne Wiese, wo sie alle ihren angestammten Platz haben. Als mal 99 Schafe war, war das ja alles gut. Da hatte so jeder seinen Platz. Das eine Schaf unterm Baum, das andere in der Sonne, weil es gerne irgendwie in der Sonne war. Und was ist jetzt, wenn ein Schaf mehr ist? Kann es passieren, dass vielleicht dann mein geliebter Platz, dass ich den teilen muss? Mit diesem verlorenen Schaf, das doch selber schuld ist, weil es auf die Märchen der Welt reingefallen ist? Das Schaf Nummer 1 ist ein Schaf, das nichts dagegen hat, wenn neue Schafe dazukommen, aber dann muss es auch so bleiben, wie es davor war. Es muss so bleiben, dass ich mich 100% wohlfühle. Und es lebt sehr auf sich selbst bezogen. Der Hirte ist für die Schafe da. Dieses Schaf ist ein Schaf, das kreist sich letztendlich um sich selbst. Das Schaf Nummer 1, das Fromme, das Gerechte. Aber eine Herde ist ja ein bunter Haufen. Da gibt es nicht nur das Industrieschaf, nicht nur das rosa Romantikschaf, nicht nur das fromme Schaf. Da gibt es auch das Schaf Nummer 12, das vertrauende Schaf. Und dieses Schaf, es merkt auch, dass der Hirte immer wieder geht. Aber es sieht dem Hirten immer an, dass bevor er geht, er total beunruhigt ist. Es weiß vielleicht nicht immer, warum der Hirte geht. Aber er merkte, wenn der Hirte geht, dann muss es extrem wichtig sein. Weil es weiß, dass der Hirte doch seine Schafe über alles liebt. Und dass wenn er uns als Herde schon zurücklässt, dann muss es extrem wichtig sein, dass er sich aufmacht. Dann muss da etwas sein. Und im Gegensatz zum Schaf Nummer 1 fühlt sich dieses Schaf Nummer 12 bedingungslos geliebt. Es weiß den Platz in der Herde. Es muss selber gar nicht das Schaf Nummer 1 sein. Es muss nicht Nummer 2 sein. Es hat seinen Platz in der Herde gefunden. Auch bereit, Nummer 12 aufzugeben, Nummer 13, 14, 18, 26 zu werden. Weil das nicht entscheidend ist. Es freut sich darüber, dass es zur Herde gehört. Es weiß, dass es dem Hirten unendlich wichtig ist und dass der Hirte sofort alles stehen und liegen lassen würde, wenn es selber einmal auf die Märchen dieser Welt hereinfällt. Und es freut sich, wenn verlorene Schafe dazukommen, weil es sieht immer wieder, wenn diese Schafe mit den Dornen im Fell zurückkommen, wie diese Schafe gelitten haben müssen. Und es merkt, dass der Auftrag des Hirten wichtiger ist als die eigene Position, die eigene Befindlichkeit. Und es erinnert sich dabei immer wieder an Sigmar Gabriel. Sigmar Gabriel ist jetzt kein Werbespot, die SPD zu wählen. Aber was an diesem Mann doch so beeindruckend ist, war, dass er gesagt hat, als es um die Kanzlerkandidatur seiner Partei ging, um einen Wahlkampf wirklich erfolgreich zu führen, gibt es zwei Grundvoraussetzungen. Die Partei muss an den Kandidaten glauben und sich hinter ihm versammeln. Und der Kandidat selbst muss es mit jeder Faser seines Herzens wollen. Beides trifft auf mich nicht in ausreichendem Maße zu. Sigmar Gabriel ist bereit, seine persönliche Karriere, seine persönliche Position, seine Interessen aufzugeben. Den Parteivorsitz niederzulegen, niemals Kanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden, sondern einen anderen ins Rennen zu schicken. Weil er sagt, der Auftrag meiner Partei ist wichtiger als mein persönliches Wohlbefinden und meine Position. Und darum geht es in Gemeinde letztendlich auch, geht es in der Herde auch. Dass wir bereit sind, Positionen und Plätze zu räumen, bereit sind, Dinge, die uns wichtig sind, zu verändern, damit die Herde wachsen kann. Dass wir nicht an den ewig wichtigen Dingen, die uns am Herzen liegen, festhalten, sondern dass wir bereit sind, auch unsere heiligen Kühe, sage ich mal, bereit sind zu schlachten, um dem Hirten mehr Spielraum zu geben, damit er neue Leute hinzuholen kann. Ja, bereit sein für Wachstum. Manche Dinge auch aufgeben und sich einstellen darauf, dass Gott in dieser Welt wirken möchte und wir dazu berufen sind, den Platz zu räumen, damit er neue Schafe hinzuschicken kann. Und das bedeutet, das tut auch manchmal weh. Wachstum tut weh. Ein Freund von mir, der hat mir erzählt, als er 13, 14 war, da war er im Wachstum. Und er konnte wochenlang keinen Sport machen, weil er so Schmerzen hatte. Es gibt Wachstumsschmerzen. Und eine Gemeinde, die ihren Blick nach außen richtet, wie dieses Schaf 12 sich darüber freut, dass der Hirte in die Welt geht und sich aufmacht, den Blick nach außen fängt und den Fokus nicht auf sich selbst hat, sondern auf die Leute, die noch nicht da sind, die erlebt Schmerzen. Die erlebt, wie sich manche Dinge verändern werden, wie sich vielleicht auch Dinge im Gottesdienst, die einem selber heilig und wichtig sind, verändern werden. Einfach damit Menschen leichter den Weg zu uns finden als vorher. Denn es geht darum, dass wir Schafe nicht nur dazugewinnen, sondern sie auch zu uns lassen. Und nicht, indem sie sich eins zu eins uns anpassen müssen, wie das Schaf Nummer 1 es gerne hätte, sondern dass wir es mit offenen Armen aufnehmen, es auch in die Gruppen lassen, es auch in meinen Kreis lassen, mit dem ich immer wieder nach dem Gottesdienst dazu sitze, dass ich ein Herz offen habe für Neue und dass es mir nicht darum geht, meine Freundschaften zu pflegen, mein kleines Leben für mich zu behalten, sondern dass offen ist, damit eben das Ziel erreicht wird, damit immer mehr Schafe in die Gegenwart des Hirten kommen und in der Nachfolge des Hirten leben. Schaf Nummer 12 versteht vielleicht nicht alles. Es sieht auch nicht alles. Es weiß nicht immer, wann der Hirte weg ist, wann er los ist und wo er seinen Fokus drauf hat und wen er damit anschleppt. Aber es vertraut. Es vertraut, weil es sich unendlich geliebt weiß. und weiß, dass der Hirte selber alles tun wird. Und es weiß, dass selber es Teil eines großen Ganzes ist, Teil der Herde des großartigsten Hirten der Welt ist, von Jesus Christus selbst. Und es möchte die Bewegung des Hirten unterstützen. Und es ist mit dem Blick nach außen gerichtet und dazu bereit, dass die Herde und auch das Schaf selbst verändert wird durch die Mission des Hirten. Weil es weiß, dass nichts wichtiger ist, als dass immer mehr Schafe den Hirten erleben und in seiner Nachfolge leben. Amen.
So. Abzukündigen für die nächste Woche gibt es Folgendes. Einmal stehen ja die Gemeindebibelabende bevor. Montag bis Mittwoch wollen wir uns mit dem Thema Freiheit auseinandersetzen und dazu das Buch Expedition zur Freiheit lesen und darüber ins Gespräch kommen. Das Buch gibt es noch für 8 € zu kaufen. Zweitens, Beginn ist um 19 Uhr mit einem Imbiss und dann mit dem Programm um 19.30 Uhr. Es gibt immer einen Imbiss jeden Abend, allerdings wollen wir auch, dass jeder satt wird und wir brauchen für den Dienstagabend noch 3-mal Pizzen, Pizzateig, jemanden, der das backen würde. Gibt es da Freiwillige, die sich das noch vorstellen könnten, ein paar zu backen? Einen, Dankeschön. Brauchen wir noch 2. Gibt es noch jemanden, der sich jetzt schon bereit erklärt? Sonst sollen die sich noch melden im Laufe des Sonntags, beziehungsweise wahrscheinlich bis Montag, ne, damit wir genug Essen haben am Dienstag. Dankeschön. Genau, das Essen. Dann gibt es im Anschluss an die Gemeindebibelabende einen Hauskreis auf Zeit. Der findet dienstagsabends um 19.30 Uhr entweder hier oder im Haus für Heckinghausen statt. Dann haben wir ein sehr volles Wochenende, nächstes Wochenende. Und zwar findet einmal in der Gemarker Kirche der Weltgebetstag statt. Beginn ist da um 15 Uhr, da gibt es Informationen zum Weltgebetstag und dann ein paar Köstlichkeiten von den Philippinen. Und um 17 Uhr beginnt dann der Weltgebetstag dort, genau, als ökumenischer Gottesdienst. Dann ist am Freitag auch noch Jugendgottesdienst One Way im CVM-Haus. Und Samstag ist Missionale. Wir fahren dahin und wir haben schon einen vollen Bulli und ein Auto, das hinfährt. Draußen hängt noch eine Warteliste für Plätze, die sich nach diesem großartigen Interview vielleicht noch füllen. Vielleicht haben Sie noch Lust, fahren hin. Einige Jugendliche unserer Gemeinde fahren auch dorthin als Ordner. Also wenn Sie hinfahren, werden Ihnen einige bekannte Gesichter begegnen, auf jeden Fall. Und Sonntag ist natürlich wieder Gottesdienst hier im Paul-Gerhardt-Haus und der liebe Simon Schupetta wird predigen. Eine letzte Abkündigung, die ich hier auf meinem Zettel habe, ist, dass wir für den 12. und den 26. März noch Leute brauchen, die ins Englisch übersetzen. Also für diese beiden Sonntage, wenn Sie sich berufen fühlen, genau, wir brauchen Übersetzer, damit alle der Predigt, dem Gottesdienst lauschen, verfolgen können, was hier geschieht. Das waren die, die ich habe. Wenn noch Abkündigungen zu machen sind, da habe ich alles genannt. Sehr gut, da habe ich alles geschafft. Dann möchte ich Ihnen die Namen vorlesen der Gestorbenen und in der vergangenen Woche kirchlich Beerdigten. Einmal Edith Redberg, geborene Spieker, im Rußeggerweg 40 im Jahre von 95 Jahren. Gisela Wehlers, geborene Haag, Heckinghauser Straße 188 im Alter von 76 Jahren. Thorsten Reinert, Langerfelder Straße 47 im Alter von 55 Jahren. Hans Kollers, Rübenstraße 15 im Alter von 82 Jahren. Und Manfred Schweitzer, Starnstraße 109 im Alter von 67 Jahren. Wir wollen nun zum Gebet aufstehen.
Himmlischer Vater, wir danken dir für jedes Jahr, dass du Edith Redberg, Gisela Wehlers, Hans Kollers und Manfred Schweitzer auf dieser Welt geschenkt hast. Du hast sie nun heimgerufen in dein ewiges Reich. Herr, wir denken nun auch an alle Angehörigen, Freunde und Freunde der Verstorbenen. Tröste sie in ihrer Trauer. Schenke ihnen Menschen, die ihnen zur Seite stehen. Lass sie teilhaben an deiner Verheißung, dass du für uns den Tod überwunden hast, damit auch wir ewiges Leben haben dürfen. Herr und Vater, guter Hirte, du kennst uns und sorgst für uns. Du führst uns auf den Weg des Lebens. Du gehst uns nach, auch wenn wir uns entfernen. Du suchst uns, wenn wir verloren gegangen sind. Du gibst uns nicht verloren. Auch wenn wir uns verloren vorkommen, du holst uns aus dem Loch, in das wir zuweilen fallen. Danke, dass du uns immer wieder suchst und findest. Möge die Liebe und Fürsorge, die du uns durch dich zuteil werden lässt, uns antreiben, niemanden verloren zu geben. Hilf uns, aufeinander zu achten und einander zu suchen. Lass uns ein Auge auf die haben, die in der Gefahr stehen, verloren zu gehen. Erweise an uns allen deine Güte und führe uns auf rechter Straße um deines Namens willen. In Gefahren beschütze uns, in Angst begleite uns, in Schwachheit stärke uns. Bei allem Suchen schenke uns auch immer wieder die große Freude des Findens, die Freude, von dir gefunden zu werden, die Freude, dich zu finden, die Freude, uns selbst zu finden, die Freude, einander zu finden, die Freude, Verlorenes und verloren Geglaubtes wiederzufinden. Gemeinsam beten wir nur weiter mit dem Gebet, das du uns gelehrt hast. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und so wollen wir in die kommende Woche gehen und uns dem anvertrauen, der der gute Hirte unserer Seele ist, unter seinem Segen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Zum letzten Lied bleiben wir stehen und können dann beim Nachspiel schon nach draußen gehen.